Wir sprechen oft mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Meistens, wenn sie etwas Neues herausgefunden haben, dann gibt es eine Pressemitteilung. Oder wir rufen an, wenn wir eine Erklärung brauchen, zum Beispiel, wenn es um Artenschutz geht oder das Klima. Viel seltener erleben wir die Forschung da, wo sie auch passiert. Im Feld, bei einer Exkursion, bei einer Expedition, bei einer Ausgrabung vielleicht. Darum geht es in unserer Sommerreihe bei Impuls. Wir sprechen mit Forscherinnen und Forschern über die Arbeit draußen. Wir waren dieses Jahr schon bei den Ameisenbären in Brasilien, auf der Polarstern oder im Wattenmeer. Heute sprechen wir zum Beispiel über Wracks im Bodensee mit Julia Goldhammer. Sie ist Feuchtbodenarchäologin am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Hallo Frau Goldhammer.
Hallo Herr König.
Wie oft tragen Sie während Ihrer Arbeit Gummistiefel?
Definitiv öfters. Allerdings trage ich auch vielleicht sogar noch einen Ticken öfter einen Trockentauchanzug oder auch eine Warthose, weil je nachdem, wie hoch das Wasser ist, möchte man ja nicht, dass oben reinschwappt.
Was unterscheidet Ihre Arbeit von der Arbeit einer klassischen Archäologin?
Also der Begriff klassische Archäologin, das bezieht sich ja auch auf einen bestimmten Raum, also dass man sich mit der Antike im Mittelmeerraum befasst. Bei uns in Deutschland gibt es ja dann eher die Ur- und Frühgeschichte. Und die Feuchtbodenarchäologie ist eben ein Teilbereich, der sich damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften zu erforschen, die sich heute in wassergesättigten Sedimenten befinden. Also die Böden, die entweder in Seen am Seegrund erhalten sind und dadurch schon voller Wasser gesaugt sind, oder halt eben die Böden, die in Mooren vorhanden sind oder auch in Flussauen. Und dadurch, dass da so viel Wasser drin ist, kommt eben kein Sauerstoff rein, wie es eben in den sonstigen Bereichen der Fall ist. Und dieser Sauerstoffabschluss, also dadurch, dass eben kein Sauerstoff rankommt, der führt dazu, dass sich Materialgruppen erhalten, wie beispielsweise Textilien und Holz, was wir aus Grabungen im Mineralboden gar nicht mehr finden. Und das gibt uns die Möglichkeit, super viel über unsere Vorfahren zu erfahren, also Objekte zu finden, die uns Geschichten über deren Leben erzählen, die wir eben sonst nirgendwo entdecken können.
Das heißt, Ihre Arbeit umfasst so ein Spektrum von der Moorleiche bis zum Wrack im Bodensee, so ungefähr?
Ja, so ungefähr. Also genau, sehr viel ist auch eben steinzeitliche Pfahlbausiedlungen, mit denen ich mich befasse, weil es hier davon eben zahlreiche gibt, die aber auch eben aus der Bronzezeit kommen können. Und dann geht es auch um ja, fischereibauliche Anlagen oder vielleicht auch Reste einer Mühle, die mal in einem Gewässer stand, oder auch Anlandestellen aus unterschiedlichen Zeiten. Das ist so die Bandbreite, die man findet. Oder eben auch verlorene Sachen oder Dinge, die einfach zufällig ins Wasser gefallen sind und dann eben von uns entdeckt werden.
Wie wichtig ist denn eine Spürnase? Ich meine, der Bodensee zum Beispiel als Ihr Einsatzgebiet, der ist sehr groß. Wie findet man zum Beispiel einen Wrack im Bodensee?
Da geht man eigentlich ganz systematisch ran. Also entweder hat man Glück, dass man eine Fundmeldung bekommt von einem Fischer, der eine Netzhake hatte, oder man bekommt einen Hinweis von einer Taucherin oder einem Taucher, die irgendwas beobachtet hatten, zufälligerweise. In unserem Projekt, in dem wir uns jetzt gerade mit den Wracks befassen, da haben wir aber ganz systematisch eben die Bodenseevermessung vom Institut für Seenforschung angeschaut. Also wir haben die bathymetrischen Daten von denen bekommen und haben dort nach Anomalien geschaut, bei denen es sich um Wracks handeln könnte. Das heißt, da war dann nicht der Zufall am Werk, sondern wir haben halt ja ganz systematisch am Bildschirm den Bodensee durchgeguckt nach ja, Objekten, die interessant sein können.
Was haben Sie denn da gefunden? Was würden Sie sagen, was war das interessanteste Objekt?
Wir haben einige Anomalien, die wir näher betrachten müssen, weil sie aufgrund ihrer Lage oder aufgrund ihrer Größe oder aufgrund ihres Umrisses eben ein vielversprechendes Objekt sein können. Aber mehr kann ich da jetzt gerade noch gar nicht dazu sagen, weil wir eben noch nicht den Schritt gemacht haben, die komplett alle zu überprüfen.
Das heißt, jetzt im Herbst, Winter, Frühjahr werden Sie den Taucheranzug wieder rauskramen und sehen, was das für Anomalien sind, ob es wirklich Schiffsfunde sein könnten.
Genau, das müssen wir überprüfen. Wir können natürlich nicht bis in die tiefsten Tiefen des Bodensees tauchen. Der ist ja bis 251 Meter tief. Wir müssen eben auch einen Unterwasserroboter einsetzen und ja, dort, wo eben die Taucher nicht mehr hinkommen.
Und wenn Sie jetzt an frühere Funde denken, können Sie uns mal ein Beispiel dafür geben, was man da im Bodensee finden kann?
Also was ich ganz spannend fand, war den Einbaum aus dem Seerhein, was ja im Prinzip auch ein Wrack ist, weil es ja ein untergegangenes Schiff oder ein liegen gebliebenes Boot war.
Warum war denn zum Beispiel dieser Einbaum so interessant?
Der Einbaum war deshalb so interessant, weil wir davor aus dem Bodensee eben nur einen einzigen Einbaum aus dem bayerischen Teil kannten und eigentlich ja aufgrund der Masse an Siedlungen, die wir kennen, man davon ausgehen müsste, dass da einfach viel mehr Boote benutzt worden sein müssten. Und wir uns immer gefragt haben, wo die denn sind, weil wir eben aus anderen Bereichen, also beispielsweise aus dem Federseemoor, eine riesige Anzahl an Einbäumen kennen und im Bodensee eben Menschen gelebt haben, die auch Kontakte zu den Leuten am Federsee hatten und es eigentlich an einem Gewässer total logisch ist, dass man eben auch das Gewässer als Verkehrsweg benutzt, weil der Transport von Waren oder von Personen übers Wasser in prähistorischer Zeit vermutlich einfacher war als über Land.
Da sind also noch einige Fragen zu klären, viele Exkursionen zu machen. Das klingt ja alles immer sehr abenteuerlich. Man ist da vor Ort, man taucht da ab. Sagen Sie, wie groß ist denn eigentlich der Anteil der Schreibtischarbeit bei Ihrem Beruf?
Der Anteil der Schreibtischarbeit ist bei mir selbst jetzt relativ groß, weil ich eben auch im Hintergrund viel organisiere, beziehungsweise ich kriege auch Papierkram auf den Tisch von Bauanträgen am Seeufer oder im See oder in Mooren und muss beurteilen, ob da eben Archäologie betroffen ist oder nicht. Wir müssen dann eben schauen, wie kann man eine Rettungsgrabung umsetzen. Es geht dann auch darum, Berichte zu schreiben, Publikationen zu verfassen. Also ich bin auch viel drin und freue mich deshalb eigentlich auch immer sehr, wenn es nach draußen geht.
Wann ist wieder soweit im Herbst, wie ich eben geahnt habe?
Ja, tatsächlich gehen wir nächste Woche eine Runde tauchen. Das besprechen wir heute Nachmittag, wo es genau hingeht. Und genau im Herbst werden wir auf jeden Fall ja weiterhin, also wir haben eine Riesenliste, die wir abarbeiten wollen, was wir alles zu tun haben. Von daher geht es dann wieder richtig los.
Julia Goldhammer war das. Sie ist Feuchtbodenarchäologin am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Und wenn sie nicht am Schreibtisch sitzen muss, dann taucht sie zum Beispiel im Bodensee nach Wracks. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei in den nächsten Jahren, Frau Goldhammer. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.